Hallo. Ihr seid dann die Ausdauerleute. Ja, ich muss dann heute Nachmittag nach Frankfurt gehen und dann heute Abend fliege ich dann weiter nach Thailand. Und ich müsste es auch so ein bisschen über Thailand reden zurzeit. Ich bin einmal so in Bangkok in ein Taxi eingestiegen und gibt es ein Bild dann von einem Taxi da? Ja, das ist so ein Taxi in Thailand. Und ich habe schnell gemerkt, dass mein Taxifahrer ein Moslem war. Und wir sprachen dann etlichen Minuten zusammen. Und ich finde das, und ich fand das auch in Thailand, das ist sehr wichtig, so mit Menschen einfach in Gespräch zu kommen. Man darf eigentlich alles fragen. Und das haben wir da gelernt. Zum Beispiel die erste Frage ist dann immer, wie alt bist du eigentlich? Dann fragen sie dann auch, oder stellen sie dann auch Fragen, so wie viel verdienst du im Monat? Oder was hast du für dein Haus bezahlt? Und einmal hat jemand mir gefragt, so wie viele Kinder hast du? Und ich habe mal gesagt, naja, wir haben 3 Kinder. Und dann kam die Frage, na sag mal, bist du schon sterilisiert worden? Und ja, solche Arten von Fragen darf man dann in Thailand auch mal stellen. Das ist ganz einfach da. Aber nach einer Weile fragte ich ihn dann auch so ein bisschen über seinen Glauben. Und Muslime, sie reden ganz einfach, sie reden ganz gerne dann auch über das, was sie dann glauben. Und ich finde, das ist viel einfacher, mit einem Muslim da ins geistliche Gespräch zu kommen, als hier in Deutschland zum Beispiel mit Deutschen. Und er erzählte mir, ja, ich bete 5-mal am Tag, ich bringe auch meine Kinder dabei, 5-mal am Tag zu beten. Und für ungefähr 20 Minuten habe ich nur gefragt, er hat dann auch ein bisschen erzählt. Und in Bangkok hat man keine Eile im Taxi, weil es gibt dann viel Stau. Das nächste Bild bitte. Das ist so ganz normal für Bangkok. Und es gibt so einen Witz in Bangkok eigentlich. Ein Mann saß so im Auto und er sah seinen Freund, der am Bürgersteig lief. Und er rief dann, hey Kumpel, willst du mal mitfahren oder nicht? Und sein Freund antwortete, nein danke, ich habe Eile. Und so ist es dann so in Bangkok. Aber danach, wir sprachen dann zusammen, der Taxifahrer und ich, und danach kam die Frage, auf die ich gewartet hatte. Und er fragte, und Sie, was glauben Sie? Und ich antwortete nicht, dass ich Christ bin. Das habe ich gestern Abend gesagt. Ich antwortete nie, dass ich Christ bin, sondern ich sagte ihm, ich bin ein Nachfolger Isa al-Masih. Ich bin ein Nachfolger Jesus, dem Messias. Und ich habe wirklich gestaunt. Seine Reaktion war, Jesus Christus, sagte er. Wissen Sie, die wichtigste Frage ist Jesus für unsere Sünde am Kreuz gestorben oder nicht? Das war seine Frage, nicht meine Frage. Und ich habe wirklich gestaunt. Das nächste Bild bitte. In Südafrika hatten wir einen Mann, Ahmed Didat genannt. 2005 gestorben. Und er war ein sogenannter islamischer Missionar in Südafrika. Man liest da Man with a Mission. Aber seine Mission bestand hauptsächlich darin, den christlichen Glaube zu zerstören. Und er hatte dann auch öffentliche Debatten mit vielen prominenten Menschen gehabt, zum Beispiel Josh McDowell, ist vielleicht ein Begriff, Jimmy Swaggart und andere Leute. Und er schrieb auch etliche Bücher gegen das Christentum. Ein Beispiel war, ist die Bibel wirklich Gottes Wort? Und dann gab es auch noch ein Buch, The Quran, Miracle of Miracles. Und das bedeutet der Koran, das Wunder der Wunder. Und es gibt so einen Vers in dem Koran, in Kapitel 74. Und keiner weiß, was es bedeutet, aber es steht nur da, über alles steht die Nummer 19. Das ist, was so geschrieben ist. Und keiner weiß, was es bedeutet, aber Didat behauptete, dass diese Nummer ein sogenanntes mathematisches Wunder des Koran sei und sie beweist, dass der Koran Gottes Wort sei. Dann haben wir mal gedacht, okay, wenn die Nummer 19 so wichtig sei, dann gucken wir mal, was sagt Kapitel 19, Vers 19 im Koran. Und wisst ihr, was er da sagt? Kapitel 19, Vers 19 redet von Jesus. Und aber Didat hatte meistens so eine ironische, sarkastische Haltung und hat immer dann seine Gegner auch schlecht gemacht. Aber eines Tages wurden er, noch ein Moslem und zwei Christen dann im Fernsehen in Südafrika interviewt. Und der andere Muslim hat dann mit den üblichen Fragen angefangen, so die Christen glauben an drei Götter, die Bibel ist verfälscht worden und so weiter. Und dann hat Didat ihn, seinen muslimischen Freund, unterbrochen und er sagte mit einer sehr ernsthaften Miene: Diese Fragen sind Nebensächlichkeiten. Der Kern der Sache ist Jesus Christus für unsere Sünde am Kreuz gestorben und ist er danach auferstanden oder nicht? Zwei Muslime, verschieden im Alter, verschiedene Länder und Kulturen. Und ihre Religion lehrt, dass Jesus Christus nur ein Mann war. Ein wichtiger Prophet, ja, aber nur ein Mensch. Aber sie haben erkannt, wenn es so wäre, dass Jesus am Kreuz für die Menschheit gestorben ist, dann gäbe es ewige Konsequenzen. Und sie haben auch erkannt, dass man über die Nebensächlichkeiten dann bis ans Ende der Welt streiten kann. Aber der Kern der Sache ist, es dreht sich um die Person Jesu. Und sobald man erkannt, dass Jesus einzigartig ist, kann man nicht so weiter leben, wie man es jetzt tut. Wenn Jesus nur ein Mensch wäre, dann ist eine Begegnung mit ihm nur eine nette Erfahrung. Aber wenn Jesus, der einzigartige Christus, Messias und Herr und Gott ist, dann ist eine echte Begegnung mit ihm ein Paradigmenwechsel. Und es gibt kein Business as usual danach. Jesus Christus ist einzigartig. Ich möchte so drei Sachen erwähnen. Zunächst, Jesus trat in unser Leben hinein. Und dann zweitens, er gab sein Leben für uns. Und drittens, er gibt uns ein neues Leben. Ihr habt gestern Abend mal gehört, dass wir waren in Thailand für viele Jahre. Ich habe auch viel mit Südostasien zu tun gehabt. Ich war etliche Malen in Indonesien. Und es wird von einem ehemaligen Präsidenten Indonesiens erzählt. Er war Moslem. Und er sagte einmal, hier in Indonesien gibt es viele verschiedene Religionen. Und es ist tatsächlich so, sie haben fünf Religionen. Das Christentum ist so aufgeteilt in, das ist dann katholisch und evangelisch, das sind dann zwei Religionen für sie. Und dann haben sie noch dazu Islam, Buddhismus und dann auch Hinduismus. Und dieser Präsident sagte, jede Religion stellt sich Gott anders vor. Der Buddhist glaubt eigentlich an keinen Gott. Der Hindu sagt, dass Gott sein Onkel sei. Und dann sagte er, der Christ ist ziemlich einzigartig. Er nennt Gott Vater. Aber wir Muslimen, für uns scheint Gott so weit weg zu sein, dass wir ihn 5-mal am Tag anschreien müssen, um überhaupt seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das sagte er, ein Moslem. Das war sehr interessant. So, das ist dann, was Muslime dann sagen. Ein hinduistischer Theologe behauptete, dass der Hindu an einem Gott glaubt, aber Gott hat so verschiedene Aspekte. Und so deswegen zum Beispiel betet man dann Brahma, den Schöpfergott, an, Vishnu, den Behüter der Welt, und Shiva, den Zerstörer. Und wie schon erwähnt, Buddhismus lehrt, dass es keinen Gott gibt. Aber ich finde es interessant, wir waren in Thailand für viele Jahre und obwohl Buddhismus sagt, dass es keinen Gott gibt, haben die Menschen eine Sehnsucht, etwas anzubeten und für ihre eigenen Bedürfnisse dann auch zu beten. Und deswegen beten sie dann so sogenannte heiligen Gegenstände an. Ein Stein zum Beispiel oder ein Baum zum Beispiel. Und auch dann die Buddha-Figuren sind für sie auch heilige Gegenstände. Was wichtig für uns dann zu wissen ist, in Asien und in vielen Ländern dann auch von der dritten Welt oder Zweidrittelwelt gibt es kaum Atheisten. Die Menschen sind nicht ungläubig, sie sind andersgläubig. Und obwohl manche Religionen sagen, dass Gott nicht existiert und andere sagen dann, dass es einen Gott gibt, ist dieser Gott sehr, sehr weit von uns als Menschen entfernt. Aber hier merken wir von Jesus. In Philipperbrief und Kapitel 2 lesen wir, er, Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst. Und er nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Und Jesus machte sich selbst zu nichts. Er bestand nicht auf seinen eigenen Rechten. Er wäre kein guter Deutscher sein oder Südafrikaner sein. Er kam in unsere Welt, er nahm unsere Gestalt an. Der Schöpfer trat in seine Schöpfung ein. Ich mag Michael Card. Michael Card ist ein amerikanischer Sänger. Und er schrieb einmal ein Lied. Eternity stepped into time. God spoke the incarnation. And then so was born the Son. His final word was Jesus. He needed no other one. Spoke flesh and blood so he could bleed and make a way divine. And so was born the baby who would die to make it mine. Ewigkeit trat in die Zeit. Gott sprach. Die Menschwerden geschah. Und der Sohn wurde geboren. Sein endgültiges Wort war Jesus. Er brauchte kein weiteres. Er sprach, Fleisch und Blut waren da. Und er blutete, um einen göttlichen Weg zu bereiten. Und so wurde das Kind geboren, das sterben sollte, um diesen Weg für mich zu öffnen. Und die Einzigartigkeit Jesu liegt daran, dass als Gott sprach, war sein Wort eine Person, die zweite Person der Dreieinigkeit, Jesus. Und Jesus kam nicht nur, um von Gottes Offenbarung zu reden. Jesus selber ist Gottes Offenbarung. Und so Jesus trat dann in unserem Leben hinein. Aber zweitens, Jesus gab sein Leben für uns. Philipperbrief Kapitel 2 wieder. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Er wurde Mensch, er wurde ein Knecht und er wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Wir lebten dann unter Muslimen und auch unter Buddhisten. Und Muslime, sie glauben an einen Gott der Macht. Und man merkt es auch schon, Macht ist in Islam sehr wichtig. Und Buddhisten, sie tun alles, was sie können, dann um Leid zu vermeiden. Alle Leidenschaft und Begehren muss man abschaffen. Und so ein Gott, der liebt, ein Gott, der leidet, er kann kein Gott sein. Und man merkt, dass ein Gott, der leidet, er passt in ihre Weltanschauung nicht. Aber wir denken mal daran, wenn Gott durch Jesus nicht für uns gelitten hat, dann war er doch nur ein allmächtiger Gott, ja, aber weit von uns entfernt. Und dann wären wir nicht Menschen, die Vergebung erhalten haben. Und dann würden wir auch nicht das Vorrecht haben, diesen Gott persönlich durch Jesus kennenzulernen und zu begegnen. Und dann könnten wir nicht einfach beten: Jesus, vergib mir. Ich bin Sünder. Ich brauche dich. Du bist der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich kann nur zum Vater kommen durch dich. Und hier merken wir, wie einzigartig Jesus ist. Im Vergleich mit anderen Religionen und Philosophien ist das Gottesbild der Inkarnation. Gott ist Mensch geworden. Das ist total einzigartig. Noch etwas, wenn wir von Leiden und von Jesus Leid am Kreuz denken. Viele stellen manchmal die Frage: Wie kann Gott so viel Leid und Bosheit in der Welt zulassen? Genau hier in Süddeutschland auch gab es, wie ihr alle wisst, den Amoklauf da in Winnenden. Und da kam auch die Frage, das haben wir alle gesehen: Gott, wo warst du? Und man kann diese Frage gut verstehen. Ich finde das aber interessant. Wir waren dann in Südostasien in 2004. Ende 2004 gab dann das Tsunami in Aceh, Indonesien, auch in Thailand und Sri Lanka. Und nur in Aceh waren bis zu 200.000 Menschen in den Tod gerissen worden. Und wisst ihr, was die Achenesen von ganzem Herzen da fragten? Sie fragten nicht: Gott, wo warst du? Oder: Gott, wie konntest du dann so etwas zulassen? Sie fragten da: Was haben wir Böses getan? Wie haben wir gesündigt, dass Gott uns so straft? Und ich finde da eine ganz andere Haltung da. Aber diese Frage kommt immer häufig vor: Gott, warum ist dieses Böse, dieses Übel geschehen? Wie konntest du so etwas zulassen? Und diese Frage können wir nicht einfach beantworten. Ich kann das nicht einfach beantworten. Aber das kann ich euch mal weitergeben. Wenn wir das Kreuz Jesu anschauen, dann können wir ganz klar sagen: es ist nicht geschah, weil Gott uns nicht lieben würde. Es ist nicht so, dass er gleichgültig wäre oder distanziert von uns und unserer Situation wäre, sondern er nahm unser Leid und unser Elend so ernst, dass er bereit war, sie auf sich selbst zu nehmen. Und jetzt können wir es wahrnehmen: er ist wahrhaftig, er ist wirklich Immanuel, Gott mit uns. Nicht nur ist er hier gekommen, sondern er hat auch für uns gelitten. Und am Kreuz litt Jesus nicht nur menschliche Schmerzen und Leiden, sondern kosmische Ablehnung. und auch Abstoßung. Und er rief aus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann starb er. Und das ist die Einzigartigkeit Jesu. Aber es blieb nicht da. Jesus hat auch dann den Tod besiegt. Und ich sprach einmal mit einem malaiischen Moslem, Hussein. Und ich fragte ihn: Hussein, bist du sicher, dass du eines Tages so in den Himmel kommen wirst? Und Hussein hat ganz nachdenklich mal gesagt: weißt du, ich bete 5-mal am Tag. Ich rezitiere täglich das Shahada, das Glaubensbekenntnis. Ich gebe meine Almosen. Ich faste im Ramadan. Ich habe vor, noch auf eine Pilgerreise zu gehen. Ich tue das alles, weil ich in den Himmel kommen möchte. Aber ob mir das Paradies zusteht, das weiß ich nicht. Ich weiß einfach nicht, ob ich genügend gute Werke getan habe. Und wir merken das dann so in den Religionen. Alle Leute, die probieren, ihre Vergebung selber zu schaffen. Und ich muss mal sagen, auch in der christlichen Religion, das ist genauso. Wenn wir manchmal in unser Christentum ist das so, wir leben auch manchmal ohne Jesus. Wir probieren, das selber zu schaffen. Aber wenn wir ehrlich sind, wie mein Freund Hussein, dann würden wir sagen: ich weiß es einfach nicht. Auf der anderen Seite, mein Großvater, er war gläubig. Damals war ich nicht gläubig. Und viele von uns in unserer Familie waren auch nicht gläubig. Und er starb, als ich 16 Jahre alt war. Und er starb im Krankenhaus. Und viele der Familie waren dann auch dabei. Und ich erinnere mich noch, am Ende sagte er: ich gehe nach Hause. Und meine Tante, sie antwortete: naja, Papa, du wirst bald wieder besser sein und du kommst wieder mit uns zurück nach Hause. Und er lächelte nur und er sagte: du verstehst es nicht. Ich gehe nach Hause. Und dann plötzlich sagte er ziemlich ängstlich: ich sehe so ein großer Fluss vor mir. Wie komme ich rüber? Und dann entspannte er. Und seine letzten Worte waren: hier kommt Jesus, er wird mich begleiten. Und er starb. Und ich war damals 16 Jahre alt. Und später habe ich noch zwei malaiischen Männer kennengelernt, der Muhammad und der Usman. Und sie sind dann auch zum Glauben an Jesus gekommen. Und etliche Monate später wurde Muhammad dann erschossen. Und Usman war selbstverständlich sehr ängstlich und er war überzeugt davon, die Leute werden ihn dann auch töten. Und wir trafen uns so einmal in der Woche zum Bibelstudium. Er kam dann von seinem Dorf ungefähr 40 Kilometer jede Woche. Und wir haben zusammen gebetet dann und auch die Bibel dann zusammen gelesen. Und nach einer Weile merkte ich, dass er ruhiger geworden war. Und ich fragte ihn: Usman, wie geht es dir eigentlich? Hast du noch Angst vor den Leuten im Dorf? Und seine Antwort hat mich sehr, sehr tief berührt, da er sagte: warum muss ich eigentlich Angst haben? Wenn sie mich töten, werde ich sofort bei Jesus sein. Und was hat meinen Großvater und Usman so viele Hoffnung gegeben? Es ist nicht nur die Gewissheit, dass Jesus für ihre Sünde gestorben ist. Es ist auch nicht nur, dass sie Gottes Gegenwart spürten. Sondern wir lesen wieder in Philipperbrief Kapitel 2. Darum hat ihn, Jesus, Gott erhört und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Und vor Jesus werden einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme soll zur Ehre Gottes des Vaters bekennen: Jesus Christus ist der Herr. Und Jesus war der leidende Knecht und jetzt ist er der auferstandene Herr geworden. Er ist der Erste und Letzte, er war tot und ist jetzt lebendig in aller Ewigkeit. Und er kommt wieder. Er ist Immanuel, Gott mit uns, aber wir können auch das mal sagen, er kommt wieder. Er sagt auch in Offenbarung Kapitel 22, ich komme bald. Und wir können darauf antworten, Maranatha, Amen, Jesus, komm Herr Jesus. Und mein Großvater und Usman, sie wussten, dass das Leben hier nicht auf Erde endet. Und wir reden hier nicht von einem Nirvana, so wie mit den Buddhisten. Nirvana und der Himmel, die sind nicht gleich. Nirvana ist Erlöschung. Man verliert seine Identität, man wird eins mit dem Universum. Aber für uns, wir werden mit Jesus sein. Und er gibt uns einen neuen Himmel und eine neue Erde, wo Tod und Grab keine Macht hat. Und unser einzigartiger Jesus hat den Tod besiegt. Und die Auferstehung Jesus gibt uns auch die Hoffnung und die Sicherheit, dass unser Leid nicht umsonst ist. Eines Tages wird Gott alles in Ordnung bringen. Da Jesus am Kreuz gelitten hat und auch auferstanden ist, ist uns klar, dass für uns Leid und Tod ein Ende hat. Jesus gibt uns nicht nur Trost, er gibt uns auch ewiges Leben. So, er hat für uns sein Leben gegeben, aber er gibt uns auch jetzt ein neues Leben. Als wir noch in Thailand arbeiteten, haben wir häufig dann von den Thailändern gehört, die Worte Satana tuk Satana sonhe bin kondi. Versteht ihr alle? Das bedeutet, alle Religionen lehren uns, gute Menschen zu sein. Und unsere Antwort darauf war, mag sein, aber alle Religionen geben uns leider nicht die Kraft, gute Menschen zu sein. Aber Jesus versprach seinen Jüngern in Johannes Kapitel 14, ich lasse euch nicht alleine. Und das möchte ich auch an diejenigen sagen, die gestern Abend eine erste Begegnung mit Jesus hatte. Jesus lässt uns nicht allein. Der Vater wird euch einen anderen Tröster geben, sagte er. Und er, der Heilige Geist, wird in euch sein. Und ihr werdet Kraft empfangen, sagte er in Apostelgeschichte Kapitel 1. Als wir dann für die letzten Jahre in Thailand, die letzten 8 Jahre in Thailand, waren wir in Chiang Mai im Norden. Und wir waren dann auch Mitglieder in einer Gemeinde, eine thailändische Gemeinde. Und es kamen ständig Leute zum Glauben. Wir waren sehr dankbar dafür. Und der Pastor unserer Gemeinde hat die neuen Gläubigen immer dann gefragt, bist du bereit, deine Talismanen und Amuletten zu vernichten? Das war so üblich unter Buddhisten, man hat so ein Amulett und das ist ein Schutz gegen die bösen Geister und so weiter. Und der Pastor fragte dann immer, bist du bereit, deine Talismane und Amulette zu vernichten? Hast du dich oder haben deine Eltern dich irgendwann den bösen Geistern geweiht? Bist du bereit, alle anderen Mächte inklusive Wahrsagerei, Horoskopen und so weiter aufzugeben? Ist Jesus Christus Herr über alle diese Dinge? Und in Asien ist das ein normaler Teil des Glaubensweges, eine Entscheidung zu treffen zwischen Jesus und den anderen Mächten. Und jetzt in unserer Zeit, wo wir auch hier in Europa, wo wir das merken, Das haben wir gemerkt. Wir sehen so viele Buddha-Figuren und so viele Leute sind in Esoterik eingewickelt. Und diese Fragen sind auch für uns heutzutage aktuell. Aber auch für diejenigen, die nicht in diesen Sachen sind. Es gibt andere Mächte. Es gibt andere Einflüsse, wovon wir uns trennen müssen, um ganz bewusst Jesus nachzufolgen. Und wieder haben die Thailänder hier so einen Spruch. Und sie sagen, Manut rao hasa noksana ansa baisa sadang. Und das bedeutet, wir Menschen, wir rasen hinter Spaß und Bequemlichkeit und Geld her. Und sicher, ohne Geld kann man nicht leben. Das Leben muss auch Freude und Spaß haben. Aber diese Sachen werden häufig zu Göttern und wir verschwenden viel Zeit und Geld und Kraft und Energie, um sie zu erreichen. Und je mehr wir uns nach Vergnügen sehnen, desto mehr finden wir, dass wir nicht genug davon haben können. Und manchmal ist es auch so in der Gemeinde. Und die Frage für uns ist, ist die Kirche, ist die Gemeinde für mich so etwas wie ein geistliches Einkaufszentrum? Hier hat man so ein paar theologische Lektionen. Da geht man zu einem Seminar über dies oder das. Und da geht man zur Gebetsgruppe, wo sie für meine Bedürfnisse beten. Und es handelt sich hier um einen Verbrauch von religiösen Informationen, von Erfahrungen und so weiter und nicht um Erneuerung und Veränderung und um Transformation, wo ich von Gott in meinem Umfeld und der Welt gebraucht werde. Jesus ist einzigartig. Und was so einzigartig an Jesus ist, ist, dass wir auch für ihn einzigartig sind. Und er möchte uns erneuern und unser ganzes Wesen ändern. Das lesen wir in Römerbrief Kapitel 12. Und stellt uns euch nicht diese Welt gleich, sondern ändert euch. Eigentlich ist es werdet geändert, verändert. Durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und Jesus möchte uns verändern, erneuern. Ich sprach einmal mit noch einem ehemaligen muslimischen Freund und er sagte mir, weißt du, seit ich Jesus kenne, ist alles anders geworden. Ich weiß, dass Gott mich hört und auch erhört. Was ich jetzt habe, ist eine Beziehung mit Gott durch Jesus und nicht nur eine Religion. Ich sprach auch einmal mit Lung. Lung ist ein thailändisches Wort für Onkel. Und Lung war Alkoholiker in Südthailand. Und eines Tages begegnete er Jesus und er wurde sofort und total verändert. Und seine Frau hat alles Geld, das er dann nicht für Whisky ausgab, dann in Mahjong ausgespielt, so ein Wettspiel in Thailand. Und als sie dann die Veränderung in ihrem Mann spürte, war sie zunächst ziemlich skeptisch, aber danach wurde sie dann auch überzeugt und ist auch dann gläubig geworden. Und die beiden haben hart gearbeitet. Sie sind dann raus aus den Schulden gekommen und ohne Hilfe von Peter Zwegart. Und alle Nachbarn haben es auch gespürt. Und sie wollten dann wissen, warum sind alles dann so anders mit diesen Leuten? Man merkt so der Einfluss eines Jesus veränderten Lebens. So zum Schluss, wie antworten wir auf die Einzigartigkeit Jesu? Die Einzigartigkeit Jesu kann man dann nicht von der Einzigartigkeit der Dreieinigkeit trennen. Die Dreieinigkeit ist nicht einfach zu verstehen. Es ist auch nicht einfach, an jemand anders dann zu erklären. Wenn es so wäre, dann wäre Gott auch nicht Gott. Ich möchte jetzt nicht keine lange Rede über die Dreieinigkeit halten, aber Gott hat sich er ist ein einiger Gott, aber er offenbart sich selber in drei Personen: Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und ein Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist ist, ist ein Gott der Beziehung. Und Beziehung ist ein Kern des christlichen Glaubens. Und dieser Gott, der Beziehung in der Dreieinigkeit genießt, lädt uns auch ein, eine Beziehung mit ihm einzugehen. Und deswegen sagt Jesus uns und ladet Jesus uns auch ein: Bleibt in mir und ich in euch. Und wie wir gestern Abend gesungen haben: Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Und ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Und weil du mein Zögern siehst, streckst du mir deine Hände hin und ich kann zu dir kommen, wie ich bin. Das ist unser Jesus, einzigartig. Er trat in unser Leben hinein, er hat sein Leben für uns gegeben und er gibt uns ein neues Leben. Keiner ist wie er. Und wir haben ein Lied auch auf Englisch. Ich glaube, ihr kennt schon dieses Lied: There is none like you. Es gibt keiner wie du. There is none like you. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du einzigartig bist. Und wir danken dir auch, dass wir für dich einzigartig sind. Wir danken dir, dass du uns liebst. Und wir danken dir, Herr, dass wir deine Kinder sind. In Jesu Namen. Amen.